بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وفرج كرب أمتنا يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 47 بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالأربعين المنيرة في الأجور الكبيرة على الأعمال اليسيرة. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنسلوب بيد الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder und wir sind heute nun angekommen beim 47. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe, die gewaltige Belohnung für die kleinen Taten. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي فضائل مجالس الذكر، وبعد أن بينا في لقاءات مضت أن ذكر الله عز وجل لا يقتصر على التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، وإن كان هذا من أعظم أنواع الذكر، ولكن ذكر الله تعالى منهج حياة كامل، وضربنا على هذا أمثلة ونماذج من حياتنا الدنيا ومعاملاتنا، وانتهينا إلى بيان درجات الذكر، وعلمنا أن للذكر درجات ثلاثة أو ثلاث درجات: الأولى هي الذكر الظاهر، والثانية هي الذكر الخفي، والثالثة هي الذكر الحقيقي، كما بين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه. فشرحنا الدرجتين الأوليين، شرحنا المقصود بالذكر الظاهر والمقصود بالذكر الخفي. وقلنا باختصار أن الذكر الظاهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ذكر ثناء، وذكر دعاء، وذكر رعاية. ثناء أي تثني على ربك بما هو أهله، فتقول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، إلى آخر هذه الأذكار التي فيها تعظيم وتمجيد للرب جل جلاله، وهذا هو الثناء. النوع الثاني دعاء، كقول الله تعالى: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي تلجأ إلى ربك بالدعاء أن يغفر لك، أن يتوب عليك، أن يهديك، أن يثبتك، إلى آخره. النوع الثالث من الذكر الظاهر هو الرعاية، أي أنك تعلم أن ربك جل جلاله مطلع عليك، يسمعك، يراك. فإن علمت هذا انضبطت في حياتك الدنيا، فالله يراك، إذن لا تفعل ما يبغضه. الله يسمعك فلا تتكلم في شيء يبغضه، وهكذا. فهذا هو النوع الأول من الذكر، الذكر الظاهر ما بين الثناء والدعاء والرعاية. الذكر الخفي، وهذا قلنا فيه ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى، هو الخلاص من القيود. يعني حضرتك لابد أن تتخلص من كل قيد يمنعك من الوصول إلى الله عز وجل، من العلائق ووساوس الشيطان والغفلة والنسيان، وتجاهد نفسك على أن تحسن العمل وتقترب من ربك جل جلاله. إذن لابد أن تتخلص من جميع القيود. أيضا البقاء مع الشهود ولزوم المسامرة، أي تلزم الذكر والطاعة حتى تصل إلى ربك جل جلاله. اليوم بإذن الله تعالى إخوة هنتكلم عن الدرجة الثالثة من درجات الذكر، وهو الذكر الحقيقي. فما المقصود بالذكر الحقيقي؟ هذا السؤال نجيب عليه بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister im Islam, wir sind immer noch bei den Vorzügen, die man Vorzügen, die man entnimmt aus den Sitzungen des Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Und in den vergangenen Unterrichten wurde mehrmals darüber gesprochen. Und so hat man das Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala in drei Kategorien unterteilt. Erstens hat man gesagt, das offenkundige Gedenken Allahs, also das offenkundige Gedenken. Und das wiederum lässt sich auch in drei unterteilen. Erstens, die Lobpreisung Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, was alltäglich bekannt ist, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Das ist das Offenkundige, dass man Allah Azza wa Jal lobpreist. Die zweite Art des Offenkundigen ist, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken in Form der Dua, genauso wie es auch in verschiedenen Stellen im Koran vorkommt, dass man gesagt hat, gepriesen bist du, oh Allah, und wir waren von denjenigen, die sie selbst Unrecht antaten und so weiter und so fort. Yani, gedenken Allah subhanahu wa ta'ala in Form der Dua. Die dritte Art des Offenkundigen ist die sogenannte Ri'aya, yani, dass man Wissen darüber hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der einen sieht, und dass man weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der einen hört, und dass man sich die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala innehat, dass man Kenntnis hat über die Namen und Eigenschaften Allah subhanahu wa ta'ala, und somit ebenfalls dies zu einem Gedenken Allahs azza wa jal wird. Die zweite Art des Gedenken ist das Verborgene. Und das ist das, was sich innerlich abspielt, selbst mit der eigenen inneren Nefs, dass man diese bekämpft, dass man Allah azza wa jal gedenkt, auch wenn man alleine ist und nicht unbedingt unter Leuten ist. Und die dritte Art und Weise des Gedenken ist das, was mit dem tatsächlichen Gedenken ebenfalls gemeint ist. Und das ist bi'idhnillah Thema des heutigen Vortrages, das tatsächliche Gedenken.
تعالوا بنا إخوة الإيمان الإسلام نتعرف على الدرجة الثالثة من درجات ذكر الله تعالى، وهي الذكر الحقيقي. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: الذكر الحقيقي وهو شهود ذكر الحق إياك والتخلص من شهود ذكرك له. الذكر الحقيقي هو شهود ذكر الحق إياك والتخلص من شهود ذكرك له. إيه معنى الكلام؟ معنى الكلام أن الذكر الحقيقي أن تنسب الفضل في ذكرك لله لمن يسر لك الذكر وهو الله، فلا ترى لنفسك فضلا في ذكرك ولا ترى لنفسك فضلا في عملك، لأنك إن وفقت للتوحيد فمن الذي وفقك؟ الله رب العالمين. إن وفقت لذكره جل جلاله فمن الذي وفقك لذكره؟ هو الله. إن وفقت لعمل صالح كصلاة أو حضور مجلس علم فالذي وفقك هو الله رب العالمين. كيف؟ هو الذي خلقك، وهو الذي رزقك، وهو الذي أعطاك قوة على الحركة، وأعطاك عقلا مدبرا يفكر فيما هو خير، أعطاك فطرة سليمة تقودك للخير. إذن الذاكر حقا هو الله وليس أنت. إذن عليك أن تنسب الفضل لصاحب الفضل، فالذي من عليك ووفقك للخير هو الله. إذن لابد أن تعلم أن الذكر الحقيقي ألا ترى لنفسك الفضل في ذكرك لربك، ولكن تنسب الفضل لمن وفقك لذلك. ولذلك أقول كثيرا في مفهوم هذا النوع من الذكر، ألا يرى صاحب الفضل لنفسه الفضل، بل يرى الفضل لمن وفقه إلى هذا الفضل. تاني، ألا يرى صاحب الفضل لنفسه الفضل، بل يرى أن الفضل لمن وفقه لهذا الفضل. من الذي وفقني للصلاة في جماعة؟ إنه الله. أولا أنزل الكتب وأرسل الرسل، والرسول بيّن لي ما فيه خير وحذرني مما فيه شر، والله عز وجل جعل بداخلي فطرة سليمة تبحث عن الخير، وجعل لي عقلا يتدبر ويميز بين الخير والشر، فلله الحمد والمنة، استجبت واتبعت. ثم جعل لي مناديا ينادي على الصلاة الله أكبر، وجعل في إيمانا صادقا يتحرك لله رب العالمين، وجعل في صحة أستطيع أن أتحرك بها إلى المسجد، يسر لي سبل الرزق التي تعينني على أداء الصلاة. إذن الفضل ينسب لمن؟ لله رب العالمين. هو الذي هداني، هو الذي وفقني، هو الذي أعانني. إذن لا أرى لنفسي الفضل أبدا، إنما الفضل لربي جل جلاله، له المنة وله الفضل سبحانه جل وعلا. هذا مفهوم الذكر الحقيقي. باختصار شديد هو انتصار على الإنسان، انتصار على النفس. معركة مهمة أوي يا إخوة لابد أن ننتصر فيها، وهي الانتصار على النفس. هذه المعركة لابد لها من بيان حتى نكون على بينة من أمرنا، وهذا موضوع اللقاء بإذن الله رب العالمين.
Liebe Geschwister, wir kommen zu dem tatsächlichen Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Aussage, die der Sheikh erwähnt hat, sollte man etwas erläutern. Das tatsächliche Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass man bei seinem eigenen Gedenken zu Allah subhanahu wa ta'ala seiner eigenen Nefs keinen Vorzug oder keinen Anteil spricht, sondern diesen Vorzug einzig und allein Allah Azza wa Jal zuspricht. Yani nochmal, das tatsächliche Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala beinhaltet, dass man beim Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala seiner eigenen Nefs keinen Anteil zuspricht, sondern jeden Anteil einzig und allein Allah Azza wa Jal zuspricht, aufgrund dessen, weil er dir den Erfolg dazu gegeben hat, dass du Allah Azza wa Jal gedenkst. Das heißt, Allah gedenken und gleichzeitig Allah Azza wa Jal dafür danken, dass er dir dies möglich gemacht hat. Und yani, man sollte sich bewusst sein, wie der Sheikh erwähnt hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der dich erschaffen hat, und gleichzeitig derjenige ist, der dich versorgt, und gleichzeitig derjenige ist, der dir die Rechtleitung gegeben hat, und gleichzeitig derjenige ist, der dir die innere Veranlagung, die sogenannte Fitra gegeben hat, die dich zum Khair zieht. Und gleichzeitig derjenige ist, der die Propheten gesandt hat. Und gleichzeitig derjenige ist, der die Bücher gesandt hat. Wenn du dir all dies anschaust und wir das am Beispiel des Gemeinschaftsgebetes nehmen, wie es der Sheikh erwähnt hat, dann sieht man, dass derjenige, der Erfolg hat in seinem Leben, in religiöser Hinsicht hingesehen, dass dieser sich bewusst werden sollte, dass er dafür einzig und allein Allah Azzawajal dankt und seine eigenen Nefs keinen Anteil daran hat. Wie der Sheikh das Beispiel gegeben hat, des Gemeinschaftsgebetes. Allah Azzawajal ist derjenige, der die Propheten gesandt hat und die Bücher gesandt hat. Und er hat dich erschaffen und er hat dir die Rechtsleitung gegeben. Und er hat es so zugesprochen, dass es einen Muezzin gibt, der zu diesem Gebet aufruft. Und er ist gleichzeitig derjenige, der dir den Erfolg dazu gegeben hat, den Iman in deinem Herzen zu tragen. Und er ist derjenige, der dir gleichzeitig Erfolg gegeben hat, beziehungsweise Gesundheit, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, zur Moschee hinzugehen. Das heißt, wenn du dir diese Kette anschaust, dann siehst du, dass jede Danksagung einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Das heißt, abschließend festzuhalten, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala gedenkst, und wenn wir über das tatsächliche Gedenken sprechen, dann bedeutet das, du gedenkst Allah subhanahu wa ta'ala und du dankst gleichzeitig Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass er dir die Möglichkeit gegeben hat, ihm zu gedenken. Ist es einigermaßen angekommen, dass man Allah dafür dankt, dass er dir überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken. Na.
الإنسان في هذه الحياة الدنيا أمام معركتين. المعركة الأولى هي المعركة الباطنة، والمعركة الثانية هي المعركة الظاهرة. المعركة الباطنة هي معركة الإنسان مع الشيطان، مع النفس، مع الهوى، مع الدنيا. معركة الإنسان مع الشيطان، مع النفس، مع الهوى، مع الدنيا. هذه المعركة هي أخطر المعركتين على الإطلاق، لأن النصر فيها يؤدي للنصر في الثانية، والانكسار فيها يؤدي إلى الانكسار في الثانية. لأن المعركة الظاهرة والمعركة الثانية معركتك مع العدو الظاهر، مع الكفار الذين يحاربون الحق ويصدون عن سبيل الله رب العالمين. هذه المعركة تكفل الله بها، لأن النصر من عند الله رب العالمين. وفي هذه المعركة الظاهرة الله تعالى قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لماذا؟ لأن النصر فيتحدد بنصرك في الأولى، فإن انهزمت في المعركة الباطنة لا شك سوف تنهزم في المعركة الظاهرة، لأن الإسلام ليس فيه مجاملات، إنه حق. هتنصر في هذه المعركة ننصرك في الثانية، هتهزم هنا هتهزم هنا. الدليل على ذلك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ظل يربي الأمة في مكة 13 سنة على التوحيد والتربية والإيمان حتى تنتصر الأمة في المعركة الباطنة. مش بس كده، ولما انتقل للمدينة كمان 2 سنين بيربي على الانتصار على المعركة الباطنة، ولم يفرض الجهاد في المعركة الظاهرة إلا في العام 2 من الهجرة، يعني بعد 15 سنة، بعد 15 سنة تربية. لماذا؟ لأن الانتصار في المعركة الباطنة يترتب على الانتصار في المعركة مع العدو الظاهر. لذلك خلال 15 سنة إعداد وتربية فيه انتصار على الشيطان ووساوسه، فيه انتصار على النفس الأمارة بالسوء، فيه انتصار على اتباع الأهواء، فيه انتصار على الدنيا. نجد أن الصحابة تربوا تربية إيمانية، لذلك لم تؤثر فيهم الدنيا بل تركوها من أجل الدين، تركوا الديار من أجل الدين، تركوا الزوجات من أجل الدين، تركوا الأولاد من أجل الدين، انتصروا على الدنيا. لذلك لما عذبوا في مكة تركوا مكة وراحوا الحبشة مرة بعد مرة، وتركوا كل ما يملكون من أجل دين الله رب العالمين. يبقى ده انتصار على دنيا. ثانيا انتصروا على الأهواء، لأنهم اتبعوا سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. خلاص،
انتصروا على النفس الأمارة بالسوء. النفس عايزة شهرة، عايزة منصب، عايزة جاه، عايز، دول تركوا كل شيء من أجل الدين، تركوا السيادة والزعامة، وتركوا من أجل دين الله رب العالمين. فلما تحقق لهم النصر في هذه المعركة، وهي معركة الدنيا، معركة الهوى، معركة النفس، معركة الشيطان، النتيجة لما فرض الجهاد في أول معركة بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، بين معسكر التوحيد ومعسكر الشرك، رغم أن المسلمين كانت أعدادهم قليلة جدا بالمقارنة بأعداء المشركين، إلا أن النصر كان للمسلمين. كان عدد المسلمين يوم بدر 314، كان عدد الكفار 1000. المسلمون لم يكن عندهم عدد ولا عتاد، الكفار جاءوا بخيلهم ورجلهم وعتادهم، ورغم هذا انتصر أهل الإيمان على أهل الكفر والعناد في موقعة بدر الكبرى، وهي أولى الغزوات في تاريخ الإسلام، الغزوات الكبرى. قال الله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وكنتم أذلة. أدي القضية يا إخوة، أذلة بمعنى كلمة أذلة، أذلة في توحيدكم لله وانكساركم لعظمته وترككم للدنيا وعدم اتباعكم للهوى وعدم اتباعكم للشيطان وعدم اتباعكم للنفس الأمارة بالسوء، أذلة في عددكم وعددكم، ورغم هذا نصركم الله عز وجل. لماذا؟ لأنكم حققتم النصر في المعركة الأولى، فكان من السهل ومن اليسير أن تنصروا هنا، بدليل بعد عام واحد من معركة بدر في معركة أحد، لما عادت الدنيا وانهزم بعض الصحابة أمام الدنيا، صلب النصر في معركة العدو الظاهر. تعالوا نشوف يوم أحد. يوم أحد كان عدد المسلمين 1000. في الطريق زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول رجع 300. شوف ماذا يفعل المنافقون، وده عدو داخلي في المعركة الباطنة، واضح؟ أخطر عدو يا إخوة مش العدو الظاهر، العدو الظاهر أنا أعرف أنه عدو، أخطر عدو الذي يندس بين المسلمين ويفرق جمعهم ويفتنهم، النفاق، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب، أمامك مبتسم وبيطعنك في ظهرك مجرد بس ما تلتفت يغتابك وينم ويخط في عرضك وكذا وكذا، هذا أخطر عدو على الإسلام. ولذلك يا إخوة القرآن لما تكلم عن النفاق ماذا قال؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يا أشد من الكفار؟ نعم، أشد عذابا من الكافر الظاهر، لأن ده مشكلته أنه مختفي بينا، عدو باطن داخل الصف المسلم، ده أخطر على الإسلام وأهله من عدوه الظاهر اللي أنا أعرفه أنه عدو. فجي النفاق بدأ يفت في قوة المسلمين، فيرجع بتلت الجيش، تخيل دخلين على معركة والعدو أمامنا، وفي الطريق يأتي هذا اللعين رأس النفاق في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، ويروح واخد تلت الجيش من رفاقه ومن يتبعون هواهم، ويرجع ويسيب المسلمين. الله أكبر، بعددهم 700 تقريبا، كملوا المسير وبدأت المعركة. النبي وضع بعض الرماة على جبل يسمى جبل الرماة، جبل أحد مقابل له جبل كده اسمه جبل الرماة، فالنبي وضع ما يقرب من 50 رامي من أصحابه، وأمرهم ألا يتركوا أماكنهم مهما حدث، حتى وإن حققنا النصر لا تتركوا أماكنكم. طيب بدأت المعركة، انتصر المسلمون وفر المشركون، وبدأ المسلمون في جمع الغنائم. جماعة من الرماة عملوا ايه؟ غلبت عليهم الدنيا. هي دي القضية، انهزموا امام المعركة الباطنة، الغنائم امامهم، هيا بنا انتصرنا ننزل. قال لهم قائدهم: لا تخالفوا أمر النبي. ما سمعوش، اجتهدوا، قال لا خلاص، ما المعركة انتهت، في أموال بتجمع وإحنا فين نصيبنا. نزلوا. خالد، وما أدراك ما خالد، رضي الله عن خالد. كان يومها على الشرك وكان قائدا لميمنة المشركين. لمح بس ان جبل الرماة كشف فدار بجيش المشركين وسلب النصر من ايدي المسلمين. كسرت رباعية النبي، دخل المغفر في وجنة النبي، وسال الدم على وجه رسول الله، وسقط النبي في الحفرة، وفر أصحاب رسول الله يا الله، وصلب النصر. السبب انهزمنا في معركة الباطن. قال تعالى منكم من يريد الدنيا، هي دي القضية يا إخوة، هي دي الدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. خلي بالك هنا الأمر خطير جدا، ده قائد المعركة هنا رسول الله ويسلب النصر. نعم لما نخالف المنهج يا إخوة لازم ننهزم أمام الأعداء الظاهرين، مش ممكن. إذن ما تتعجب، لا تتعجب في هزيمة الأمة اليوم وانكسارها، لأن الأمة يا إخوة للأسف انهزمت في معركة الباطن، انهزمت أمام الشيطان، انهزمت أمام الدنيا، انهزمت أمام النفس الأمارة بالسوء، انهزمت أمام الهوى. فلما انهزمت داخلا لابد أن تنهزم أمام العدو الظاهر وتنكسر، تذهب ريحها، تضيع مكانتها. ده كان قائد المعركة سيدنا النبي، أيوة، لأنهم خالفوا أمر النبي فمش ممكن ينتصروا. واضح؟ فدي قضية خطيرة ننتبه لها، إن أنا عندي معركتين يا إخوة، معركة الباطن أمام الشيطان، أمام النفس الأمارة بالسوء، أمام الهوى، أمام الدنيا. إذا انتصرت هنا هتنتصر على الأعداء الظاهرين. نعم.
Deswegen, wie vorhin angesprochen, liebe Geschwister, als wir über das tatsächliche Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala geredet haben, haben wir darüber gesprochen, dass dies eine Art yani Bekämpfung der eigenen Nafs ist, dass man sich bewusst wird, dass derjenige, der dir den Erfolg gegeben hat, ihm zu gedenken, dass dies einzig und allein Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und dies benötigt, wie der Sheikh erwähnt hat, eine gewisse Art der Bekämpfung der eigenen Neigungen bzw. der eigenen Gelüste. Und diese Bekämpfung der eigenen Neigungen, der eigenen Gelüste, lassen sich in zwei Kategorien unterteilen. Und das erste ist die offenkundige Bekämpfung und das zweite ist die verborgene, die sogenannte innerliche Bekämpfung. Wenn wir mit der innerlichen beginnen, die innerliche Bekämpfung der eigenen Nefs, so ist dies das, was allgegenwärtig bekannt ist gegen die Dunya und gegen die eigenen Nefs und gegen die eigenen Neigungen und gegen den Shaitan und die eigenen Gelüsten. Das ist die innerliche Bekämpfung der eigenen oder des Egos sozusagen, dass man dagegen angeht, dagegen, dass man seinen eigenen Gelüsten folgt, dass man seinen eigenen Neigungen folgt und dass man der Dunya folgt und dass man dem Shaitan folgt. All diese Dinge sind innerlich. Der innerliche Krieg, wie man im Deutschen sagt, die Bekämpfung, die mit dem eigenen Schweinehund, den eigenen Schweinehund, den innerlichen Schweinehund besiegen. Ja? Der Kampf mit dem eigenen Ich, mit dem eigenen Ego. Das Verborgene. Das Offenkundige ist das, was bekannt ist unter der Bekämpfung. Und zwar der Bekämpfung des Gegners, des Feindes. Ja? Der Kuffar, des Feindes sozusagen. Der offenkundige Krieg. Der Sheikh hat hier was Wichtiges erwähnt. Und zwar nur derjenige, der die erste Schlacht gewinnt, wird auch die zweite Schlacht beginnen. Und deswegen ist die erste Schlacht die gefährlichere bzw. die wichtigere Schlacht. Das heißt, nur derjenige, der die erste Schlacht gewinnt, mit seinem eigenen Ego, gegen seine eigenen Nefs, gegen seine Neigungen, gegen die Dunya, gegen den Shaitan, gegen die eigenen Gelüste, nur derjenige, der diese Schlacht gewinnt, dem wird Allah subhanahu wa ta'ala auch Erfolg geben, die zweite Schlacht zu gewinnen. Der Beweis dafür ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und wir sehen das in der tatsächlichen Biografie des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dass er die Umma oder dass er die Umma 23 Jahre lang erzogen hat, ja, bis sie dann im Endeffekt wirklich auf dem Weg waren, wie es Allah subhanahu wa ta'ala vorschreibt. Und wir sehen, dass dank der Erziehung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatten sie im Endeffekt auch Erfolg gehabt. Denn wenn wir sehen, der richtigen Erziehung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben sie die Dunya verlassen. Und das ist das, was man bei den verschiedenen Auswanderungen sieht, sei es jetzt zu den Habescha oder woanders, derjenige, der die Dunya verlässt oder derjenige, der richtig erzogen worden ist vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der spürt in seinem Herzen keine Liebe mehr für diese Dunya, beziehungsweise keinen großen Wert oder Stellung für diese Dunya, so verlässt er sie aufgrund der Religion und der Erziehung, die er bekommen hat. Das ist das mit der Dunya. Ebenfalls ist die Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ist ein Erfolg über die eigenen Neigungen. Denn vielleicht deine Neigung oder deine Nefs will vielleicht das machen oder will das machen oder will das machen, aber die Befolgung der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt dir, dass du das zu machen hast und das zu machen hast und das zu machen hast. Das heißt, gleichzeitig mit der Befolgung der Sunna gewinnst du den Krieg gegen deine eigenen Gelüste und deine eigenen Neigungen. Und so sehen wir, als der Dschihad zum ersten Mal Pflicht wurde für die Umma, für die Muslime zum ersten Mal, und das war bei der Schlacht von Badr gewesen, der große Dschihad, als dieser Pflicht geworden ist von Allah subhanahu wa ta'ala, sehen wir bei Badr, dass die Anzahl der Muslime 314 betrug. Und die Anzahl der gegenüberstehenden Kuffar an die 1000 mit verschiedenen Reittieren und Ausrüstungen und so weiter und so fort. Aber trotzdem hat Allah azza wa jal bei der Schlacht von Badr den Muslimen den Erfolg gegeben, dass sie gegen die Kuffar gewonnen haben, aufgrund dessen, weil sie die erste Schlacht gewonnen haben, gegen die eigenen Neigungen, gegen die eigenen Nefs und gegen die Dunya, die man im Herzen trägt. Und im Umkehrschluss, das Gegenbeispiel, sehen wir bei der Schlacht von Uhud. Bei der Schlacht von Uhud hatten die Muslime schon eine Anzahl um die 1000, von denen wieder ein Drittel, 333, zurückgekehrt sind, aufgrund des Heuchlers Ibn Salul, der zwischen den Menschen Unheil gestiftet hat und Meinungsverschiedenheit gestiftet hat und dafür gesorgt hat, dass ein Drittel ja, dieses Heer verlassen hat und sie somit nur noch knappe 700 waren. Und trotzdem sah es am Anfang gut aus für die Umma, für die Kriegsparteien, dass sie gewonnen haben gegen die Kuffar oder kurz davor waren, gegen die Kuffar zu gewinnen. Und dann sahen sie, und das ist der ausschlaggebende Punkt, und dann kam die Dunya in die Herzen. Und dann haben sie diese Schlacht verloren. Und das kann man ruhig offenkundig so sagen. Das ist ja nichts Schlimmes dabei. Das ist ja offenkundig in der Biografie so, dass als sie auf dem Berg standen, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihnen befohlen hat, verlässt auf keinen Fall diesen Berg. Ja, aber als die gesehen haben, dass die Kriegsbeute verteilt wird, dass die Muslime dabei sind, zu triumphieren, um die Kriegsbeute zu verteilen unter sich, haben sie diesen Zustand gesehen. Sie sind aus weiter Entferne und sie sehen, wie die Kriegsbeute verteilt wird. Und genau da kam die Dunya in das Herz, dass sie gesagt haben, lasst uns doch auch von diesem Berg runtergehen, um einen Anteil an diesem Weltlichen zu haben, um einen Anteil an dieser Kriegsbeute zu haben. Und als sie dies gemacht haben und die sich dem Befehl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam widersetzt hatten, hat Allah azza wa jalla es als Zeichen gesetzt, dass sie diese Schlacht verloren haben. Das heißt, liebe Geschwister, es ist ganz wichtig zu wissen, dass der Muslim und jeder von uns, dass es zwei Arten der Schlacht gibt. Einmal die innerliche Schlacht, und die jeder von uns tagtäglich führt. Und es gibt niemanden, der diese Schlacht nicht führt, gegen das eigene Ego, gegen die Nefs, gegen die Liebe zur Dunya, gegen die eigenen Gelüsten, gegen die eigenen Neigungen, gegen den Shaitan, gegen die verschiedenen Einflüsse. Und, wie wir erwähnt haben, die tatsächliche oder die offenkundige Schlacht. Und das ist das, was wir bei den verschiedenen Kriegen oder Schlachten oder Ähnliches sehen. Deswegen erwähnt ja der Sheikh, sollte man sich nicht wundern über die heutige Lage der Umma. Das heißt, dies ist ein Zeichen dafür, dass die Umma oder dass viele dieser Umma weit entfernt sind vom eigentlichen Weg Allah subhanahu wa ta'ala und die erste Schlacht verloren hatten und deswegen die zweite Schlacht eine nach der anderen verlieren. Und das ist auch das, was Allah azza wa jalla im Koran sagt, in der sinngemäßen Übersetzung. Von euch gibt es ja welche, die die Dunya verlangen, und von euch gibt es ja manche, die die Akhira verlangen.
Min huna nafham qawla nabiyyina alayhi salatu wa taslim indama ada min ghazwati min al-ghazawat amam al-adu al-zahir فقال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس رجعنا من الجهاد الأصغر هي معركة العدو الظاهر لأن الله تكفل بالمعركة إن تنصروا الله ينصركم القضية مفروغ منها رجعنا من الجهاد الأصغر أي جهاد الأعداء الظاهرين إلى الجهاد الأكبر، جهاد النفس. هي دي المعركة الحقيقية إخوة اللي يجب أن ينتصر فيها المسلم، ينتصر فيها على الشيطان. كيف أنتصر على الشيطان؟ الأمر يسير. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يبقى لابد أن تعلن افتقارك وانكسارك لعظمة ربك جل جلاله، فلا سبيل أمامك للنصر على إبليس إلا باللجوء إلى الله عز وجل، لا بحولك ولا بقوتك. انتبه لهذا جيدا، لا بحولك ولا بقوتك، ولكن يجب أن تلجأ إلى ربك. لذا قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه؟ ليه أستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا أردت أن أقرأ القرآن؟ لأنه باختصار شديد القرآن الكريم رسالة الله إليك. في هذه الرسالة العظيمة الله تعالى يبين لك صفات عدوك ومداخل عدوك إليك. يعني باختصار القرآن بيكلمك عن الشيطان، بيقول لك احذره، أخرج أبويك من الجنة عن طريق الوساوس، عن طريق كذا، هذه خطواته، هذه مداخله، احذرها. فحضرتك لما تقرأ القرآن هتعرف عدوك، فبالتالي هتفزع إلى ربك، فبالتالي تهزم عدوك. فإبليس هدفه إيه؟ ألا تصل إلى هذا القرآن، وللأسف نجح مع الكثيرين إلا من رحم ربي وعصى. فأصبح القرآن عند كثير ممن يدعون الإسلام مجرد مظهر فقط، حطه في السيارة زينة عشان يتبرك به ويتلمع عليه الأتربة والعفار، ولا يفتح ولا يقرأ فيه. حطه في قط النوم زينة، البركة، القرآن بقى بركة. معلق صور آيات في الجدران مع أن هذا كله مخالف للسنة، بركة. هذا هو القرآن؟ لا، ليس هذا هو القرآن. إنما القرآن للعمل، القرآن للتدبر، القرآن منهج حياة، واضح؟ فقل أن تجلس فتقرأ كتاب ربك. لماذا؟ لأن عدوك انتصر عليك فأبعدك عن الكتاب، مش ممكن. يبقى عشان ترجع للكتاب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وامسك القرآن واقرأ. يا عبد الله اقرأ القرآن، الله يرضى عليك. اقرأ اللي بتقعد قدام الفيسبوك 5-6 ساعات وانت مبسوط. طب امسك القرآن 5 دقايق، صعب. إنما الفيسبوك 5 ساعات مبسوط ومرتاح. كان أحد الصالحين يقول: كنت أعجب عندما أقرأ عن سيرة الصحابة وحبهم للقرآن وقيامهم لليل وكذلك التابعين، فقلت أقول: هل هذا حقيقي؟ كيف يتركون الدنيا كلية هكذا وينشغلون بالطاعة والعبادة وقراءة القرآن وقيام الليل لدرجة عبد الله بن عمرو لما تزوج في ليلة البناء قام ليله كله، ليلة الزواج هو ده وقت قيام ليل يا ابن عمرو، إيه الغريب ده؟ فيقول: فزال عجبي عندما رأيت شباب اليوم وانشغالهم بالفيسبوك، فقلت: نعم، من أحب شيئا انشغل به. حبنا الفيسبوك بنقضي أوقاتنا كلها معاه، فاللي يحب القرآن هيقضي أوقاته كلها معاه. عرفت جينا منين يا إخوة؟ المرء ينشغل بمن يحب وبما يحب. فشوف حضرتك بتحب ايه بقى. هل حضرتك بتحب الطاعات؟ هل بتحب القرآن؟ هتنشغل به. وهذا ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، وقاله عثمان ايضا رضي الله عنه وارضاه، قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يبقى المقياس الحقيقي لك علاقتك بالقرآن. شوف علاقتك بالقرآن ايه الان يا اخوة. الهواتف لا تترك من ايدينا، فيسبوك، تويتر، فايبر، واتس اب، ليل ونهار رسائل وكتابات وصور، مشغول ليل ونهار بالهاتف. فين القرآن في حياتك؟ هو ده السؤال، هو ده السؤال. يبقى عشان تنتصر على الشيطان لابد أن تعلن افتقارك لله عز وجل وانكسارك بين يديه، فتستعذ بالله عز وجل من الشيطان. بدل ما تقعد ساعة قدام الفيسبوك قوم اتوضى ويقرأ جزء قرآن، مش هياخد منك ثلث ساعة، تحصل خير الدنيا والآخرة. كل حرف من القرآن بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. كل آية بتقرأها رفع لك وارتقاء لك، تطهير لقلبك، تدبر لكلام ربك، دفعا لعمل صالح. إنما على الفيسبوك هتجد شتايم وسباب وغيبة ونميمة وطعن وسب وتجريح، وده ينزل حديث مكذوب على النبي، وده ينزل رواية موضوعة وصور وبلاوي سودة وسياسة تميت القلب وتدمي القلب وتخلي النفوس تغلي. اقرأ كلام ربك واعلم أن الأمر بيده، وما عنده لا ينال إلا بطاعته. الآن حزين قوي على حال المسلمين، طب ما أنت حالك سبب فيما هم فيه، لأن الله تعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. طب ارجع أنت لله وأكثر لهم من الدعاء، بدل ما عمال تشتم وتسب على الفيسبوك وتشير لي مش عارف ايه وتشجع على الفوضى وتشجع على كذا. لا 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 لا، دعك من هذا كله، امسك القرآن اقرأ، وكن فرقع ركعتين في ظلام الليل، قل يا رب فرج كرب المسلمين. هذا ينفعهم، هذا يفيدهم، صلاحك يعود عليهم بالنصر، يعود عليهم بالفرج القريب. إنما معصيتك تزيد الأمر، لأننا نؤتى من قبل بعدنا عن ربنا جل جلاله. يبقى لازم نرجع يا إخوة للقرآن، وإحنا على أبواب رمضان، يبقى لابد أن تنتصر في معركتك مع الشيطان باللجوء إلى الرحمن جل جلاله. نعم.
Das heißt, liebe Geschwister, das, was wir vorhin erwähnt haben, über die große und über die kleine Schlacht, die man mit sich selbst führt, dafür ist auch die Aussage des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Beweis dafür. Eines Tages war der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit den Sahaban unterwegs, von einer Schlacht wieder zurückkommt. Und so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: Nun kommen wir vom kleinen Dschihad zurück zum großen Dschihad. So hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt: Wir kommen nun vom kleinen Dschihad zurück zum großen Dschihad. Und das deutet darauf hin, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemeint hat, und zwar der Dschihad mit der eigenen Nefs, der Dschihad mit dem eigenen Ego, mit den eigenen Neigungen, mit dem eigenen Herz, all diese Schädlichkeiten und diesen Unheil zu bekämpfen in dir selbst. Deswegen sehen wir, warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies gesagt? Und das ist das, was wir vorhin erwähnt haben. Nur derjenige, der diese kleine Schlacht gewinnt, kann auch, oder derjenige, der diese erste Schlacht gewinnt, kann auch die zweite Schlacht gewinnen. Und das ist das, was Allah Azza wa Jalla auch im Koran sagt, in der sinngemäßen Übersetzung, auch wenn das eine Wort nicht genau zutrifft, aber Allah Azza wa Jalla sagt in der sinngemäßen Übersetzung, derjenige, und wenn ihr Allah schützt, und damit ist natürlich nicht gemeint, dass Allah subhanahu wa ta'ala bedürftig ist, dass wir ihn beschützen, sondern wenn ihr Allah schützen, damit ist, wenn ihr die Grenzen einhält, wenn ihr das pflegt, was Allah Azza wa Jalla auferlegt hat und von den Verboten fernbleibt und all dies, wenn ihr Allah schützt, so wird euch Allah Azza wa Jalla Schutz gewähren. Das heißt, im Umkehrschluss, derjenige wird von Allah subhanahu wa ta'ala keinen Schutz bekommen, wer ebenfalls nicht die Gesetze Allah subhanahu wa ta'ala geachtet hat. Deswegen sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, wir kommen nun von der kleinen Schlacht oder vom kleinen Dschihad zurück zum großen Dschihad, weil das ist der ausschlaggebende Dschihad. Wenn der gewonnen wird, ist der andere gewonnen. Und wenn der verloren wird, ist der andere verloren. Deswegen sollte man immer wieder zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen sagt Allah azza wa jalla, und wenn euch eine Einflüsterung des Shaitan trifft, so sucht Zuflucht bei Allah. Und ebenfalls sagt Allah azza wa jalla in einer anderen Stelle im Koran, in der sinngemäßen Übersetzung, und wenn du den Koran liest, so suche Zuflucht bei Allah. Warum ist es so wichtig? Warum sagt uns Allah azza wa jalla, wenn du den Koran lesen möchtest, so suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala? Aufgrund dessen, weil Allah azza wa jalla derjenige ist, der dieses Buch gesandt hat. Und derjenige ist, der in diesem Buch offenkundet hat, wer der Feind ist und wer der Freund ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala hier tatsächlich und detailliert über den Shaitan berichtet. Und der Shaitan möchte nicht, dass du all dies liest. Deswegen möchte dich der Shaitan immer wieder versuchen, fernzuhalten davon. Deswegen sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala, und wenn du den Koran liest, so suche Zuflucht bei Allah. Und das ist das Traurige, wie der Sheikh erwähnt hat. Der Shaitan versucht, den Mensch fernzuhalten vom Koran. Und tatsächlich hat er es wirklich geschafft, den Menschen fernzuhalten vom Koran. Und das ist der Zustand von jedem von uns. Braucht sich niemand reinzusprechen oder sich jemand sauber zu sprechen, außer eine kleine Anzahl von den Dienern Allah subhanahu wa ta'ala. Dass man weit weg ist vom Koran, vom Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir weit weg sind vom Buch Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Dass wir uns entfernt haben von den Gesetzen Allahs azza wa jalla. Dass wir das Buch Allah subhanahu wa ta'ala vernachlässigen und man hängt es im Wohnzimmer auf als eine Dekoration, dass der Gast reinkommt und sich wohlfühlt und es ihm und dir gefällt. Und man hängt es an verschiedenen Stellen auf und an deinem Rückspiegel in deinem Auto hängen auch ein paar Verse. Und überall hast du irgendwas, aber du liest es nicht. Und das ist das Traurige, was der Sheikh erwähnt hat über die heutige Umma. Eines Tages ein rechtschaffener Mensch, ja nicht allzu lange her, sondern hat gesagt, ich habe mich immer gewundert, wenn ich über die Sahaba gelesen habe, wie ihr Zustand mit der Religion war und mit dem Koran. Yani der Sheikh erwähnt einen Sahabi, in seiner Hochzeitsnacht hat er die ganze Nacht durchgebetet. Ein Sahabi in seiner Hochzeitsnacht hat er den ganzen, yani die ganze Nacht hat... Abdullah ibn Amr ibn al-As. In seiner Hochzeitsnacht hat er komplett die Nacht durchgebetet. Yani Deswegen, das ist ein trauriger Zustand von uns, subhanallah. Yani, denk dir deine Hochzeitsnacht weg, yani außerhalb von deiner Hochzeitsnacht. Yani, subhanallah, du musst dir das mal vorstellen, der hat geheiratet, jetzt ist seine Hochzeitsnacht, ja, und er steht auf und die ganze Nacht betet er. Und so hat dieser rechtschaffende Mensch gesagt, ich habe mich gewundert, als ich das gesehen habe, yani, wie diese früheren Generationen waren, yani, im Sinne von, yani, ich kann das gar nicht so richtig glauben, yani, wie die getickt haben, immer mit dem Koran, immer mit der Religion, immer am Beten, immer mit dem Gedenken. Er hat gesagt, ich konnte es nicht fassen, bis ich die heutige Generation gesehen habe, wie sie mit anderen Dingen beschäftigt ist. Das heißt, diese Regel kann man eigentlich allgemein im Leben festhalten, derjenige, der etwas mag, beschäftigt sich damit. Derjenige, der etwas mag oder jemanden mag, jetzt personell gesehen oder materiell gesehen, derjenige, der etwas mag oder jemanden mag, der beschäftigt sich damit. Das heißt, wenn du eine Person bist, und das ist das Beispiel, was der Sheikh gegeben hat, wenn du eine Person bist, die yani, Allah subhanahu wa ta'ala mag und die Ibadah mag und das mag und das mag und den Koran mag, so wird er natürlich sich damit beschäftigen. Und das ist ein natürliches Gesetz. Wenn du etwas magst, dann beschäftigst du dich damit. Genauso wie demjenigen, der die sozialen Netzwerke mag, der beschäftigt sich damit. Und subhanallah, vielleicht ist das auch für uns, dass wir das jetzt auch checken. Vielleicht haben wir vorher in den Unterrichten gehört, die haben die Nacht durchgebetet und das gemacht und das gemacht. Und du hast dir gedacht, das ist irgend so ein Fantasiefilm oder so. Aber wenn du heute siehst, yani, es gibt Personen, die tatsächlich die Nacht durchmachen mit Facebook und anderen Seiten. Ja, er muss nonstop komplett die ganze Timeline lesen. Ja, und dann sieht er, dass es neue Meldungen gibt und dann wird wieder hochgescrollt und so geht das die ganze Zeit hin und her. Und wenn er mit der Seite fertig ist, geht er zu einer anderen Seite und dann geht er zu der Seite und der Seite, bis er irgendwann merkt, oh, es sind nur noch ein paar Stunden, bis ich zur Arbeit oder zur Schule oder ähnliches muss. Und genau das ist dieser Fall. Yani, wer etwas mag, der beschäftigt sich damit. So bitten wir Allah azza wa jalla, dass er uns zu denjenigen macht, die sich mit dem Koran und mit der Religion Allahs azza wa jalla beschäftigen. Und das ist die Aussage von Ibn Mas'ud und ebenfalls auch von Uthman, yani radiallahu anhum, die Aussage, die sie getroffen haben. So sagten sie, yani, wenn euer Herz rein wäre oder wenn ihr ein reines Herz hättet, so würdet ihr nicht genug vom Koran bekommen. So würdet ihr nicht genug vom Koran bekommen. Und das ist ebenfalls das Paradoxe an der heutigen Gesellschaft, dass wir, und mit wir meine ich, ich mit inbegriffen und der und er und sie und es und jeder von uns, dass wir da sitzen und uns Gedanken machen über die Umma und wir sagen, oh, die Umma ist in so einer schrecklichen Lage und die Feinde bekämpfen die Muslime von überall und wir sind so und wir sind so und wir sind so. Und wie der Sheikh erwähnt hat, genau in diesem Moment müsstest du dir eigentlich die Frage stellen, ob du vielleicht der Grund dafür bist, weshalb es dieser Umma so schlecht geht. Yani, bevor du da rumsitzt und stundenlang rumjammerst und wir sind dir so schlecht dran und wir sind so arm dran und jeder ist Feind von uns und so weiter und so fort, dann kontrolliere deine Taten, denn vielleicht bist du der Grund dafür, weshalb es der Umma so schlecht geht. So sagt Allah azza wa jalla in der sinngemäßen Übersetzung des Koran, das Unheil ist offenkundig geworden auf dem Festland und auf den Meeren, wo damit oder wodurch die Hand des Menschen vorausgeschickt hat. Yani, al-Fasad, das Unheil, Ja, das Schlechte wurde offenkundig auf dem Festland und auf den Meeren dadurch oder durch das, was die Hände der Menschen vorausgeschickt haben. Zusammengefasst dieser Vers, das Unheil ist klar geworden. Und durch wen? Durch das, was die Muslime, was die Menschen mit ihren Händen vorausgeschickt haben, was sie an Unheil gestiftet haben. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala und zum Koran und Zuflucht suchen bei Allah azza wa jalla vor dem Shaitan.
وطبعا ليس معنى كلامنا أن تترك الدنيا كلية وما تيجي تتزوج تكمل الليل كله. يعني عمرو عبد الله بن عمرو عندما شكت زوجته لأبيه ورفع الأمر للنبي، النبي دعاه للاعتدال فقال يا ابن عمرو إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. لكن الإشارة هنا إلى مدى حبهم للطاعة. شوف الحب الشديد للطاعة كيف كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك عندما وقف خالد يوما في آخر حياته هذا السيف الذي سله الله على الكافرين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ونظر إلى المصحف نظر إلى القرآن في أسى وحزن وقال كلمته شغلني عنك الجهاد في سبيل الله. يا الله، طب بالله عليك أنت بقى ما الذي شغلك عن القرآن؟ كلم كده القرآن قول له إيه اللي شغلك عنه. خالد شغل بالجهاد ونصرة الدين، خالد حياته كلها كانت في المعارك نصرة للدين. خالد كما وصفه أعداؤه لا ينام ولا يترك غيره ينام رضي الله عن خالد. فما الذي شغلك أنت عن القرآن؟ وما الذي شغلك أنت عن الطاعات؟ الأفلام والمسلسلات؟ الأغاني؟ الفيسبوك؟ إيه اللي شغلك عن القرآن؟ اسأل نفسك، وأنا بسأل نفسي نفس السؤال يا إخوة. أنا عندما أتكلم لا أكلمك أنت وحدك، أكلم نفسي قبلك عشان ما تخرجش تقول لي ده كان قصدني. النغمة اللي من ساعة 9 سنين في ألمانيا يقول لك ده الشيخ كان قصدنا، لا أنا أقصد نفسي والله، وأقصد الرجل اللي جنبي ده. أقرب أذن لكلامي الآن أذني وأذن عبد الكريم، فأنا عندما أتكلم عن نفسي قبلك. القرآن لي وليك، المنهج لي وليك. ثم يا أخي أنا أصدق، طبعا ما أنا أصدق، وأنا بكلم مين؟ أنا الآن بكلم من؟ مين اللي بيسمعني الآن؟ مين؟ حضرتك. يبقى أنا أصدق، أنا أصدق أنت. إذا كنت كذلك غير من نفسك بسرعة، وإن كنت الثانية ما شاء الله احمد ربنا واصل واضح. فإذا القضية يا إخوة قضية خطيرة جدا، معرفتنا مع الشيطان. يا أخي عدوك توعدك وتحدى أن يغويك. أمرك عجيب أيها الإنسان، تعلم أن عدوك يتحداك وأعلن لك العداوة ظاهرة ورغم هذا بتتبعه؟ مش ده أمر غريب جدا؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يا الله، إلا عبادك منهم المخلصين. وفي آيات أخرى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يا الله، ورغم ده بتتبعه؟ بيتبعه. الغناء حلو يا عم، الغناء حرام. يقول لك يا عم الشيخ ما فيها خلاف، ننقل بقى على النفس الأمارة بالسوء واتباع الهوى. نقول لك انتظر بس، مهلا بارك الله فيك، انتظر. شوف ابن القيم لما سئل عن الغناء ما قالش للسائل حرام ولا حلال، قال يا أخي إن جئت يوم القيامة هنضع غناء في الحق ولا في الباطل؟ عندما يسألك ربك، أنت في القيامة تسأل عن إيه؟ من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ هتحط الغناء فين؟ في الحق ولا في الباطل؟ ها جاوب انت اللي تسمعني، ايه رأيك؟ هنحط الغناء فين؟ والرقص والموسيقى في الحق ولا في الباطل؟ لا جاوب، جاوب جاوب، ولا عايز اعرف اجابتك. العربي اللي قاعد يسمعني نحطه فين؟ في الباطل. خلاص مش محتاج بقول لك حكمه ايه، حطه في الباطل. يا اخوة الحق ابلج واضح، مش محتاج كلام. الباطل لجلج، لا يقوم على قوائم وليس له أصول. ولكن بقى النفس الأمارة بإيه؟ بالسوء. أصلي في خلاف. خلاف إيه يا ابني؟ خلاف مرضى قلوب. ما فيش خلاف في الموسيقى، ده نص قاطع. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الحديث عند البخاري، سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر. يستحلون يعني ايه؟ يعني امر حرام يجعلونه ايش؟ حلالا. جه ولا ما جاش؟ والله جه الزمان اهو، جه الزمان. نعم انا جاي اهو، انا جاي اهو. الحرى يعني الزنا والفواحش. الان باسم المدنية دي حرية شخصية. أبوها راضي وأخوها راضي، مالك ومالنا يا قاضي؟ تزني وأنا أنا راضية، خلاص مع السلامة، إخلاص بي. مدام راضية، راضية هنعمل لها إيه؟ راضية خلاص. طيب والحرير معروف، الرجال يلبسوا الحرير، ها بيلبسوا. طيب والمعازف، ها إيه رأيك بقى؟ تربت تيت تربت تيت. أصلي فيها خلاف. فين الخلاف هنا يا ابني؟ ده شوف حطها لك مع ايه؟ مع الحرة ومع الحرير ومع الخمر. ما هم برضو خلوا الخمر ايش؟ حلال. مش جالك ابو عمة بتاع اسبانيا دل الرافضي المتزيب زي الازهر، بقول لك لا الخمر مش حرام، يعمل حاجة. اصل القرآن قال فاجتنبوه، ده مكروه. ما شاء الله عليك، فاجتنبوه. اه والله حطوه في جنبكم. يا ابن الايه ده هتعمل له ايه ده بقى؟ ده مسطول ده، وما تعرفش ده ايه ده؟ ده انسان ولا مش عارف؟ ما تعرفوش ده ايه ده؟ المسخ ده ما بيعرف يقرا جمله عربيه صحيحه. يقول لك باحث، باحث ده ما باحث، مش باحث. باحث ايه يا عم الحاج الله يبارك لك؟ طب نقول له يا عم العمه، ماذا تقول في قول الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان؟ يبقى الأصنام مكروهة كمان، ما قال فاجتنبوا اهو، صح؟ مش قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان؟ الأوثان جمع وثن اللي هو الصنم. ايه رأيك؟ يبقى عبادة الأصنام مكروهة؟ ما ترد انت يا حيو.
حرام
حرام، صح؟ طيب الحمد. طيب واجتنبوا قول الزور، يبقى شهادة الزر مكروهة ولا حرام؟ أي عقول هذه؟ عقول اتبعت الهوى، اتبعت الشيطان والعياذ بالله رب العالمين. فيقول لك لا أصل السكر هو اللي حرام، لدرجة المذيع رجل علماني المذيع بيقول له يا عم الشيخ الخمر مش حرام يا عم الشيخ. يعني المذيع مش مصدق. حاولوا كتل يا عم الشيخ، عايز يقول له ايه بقى؟ مش للدرجه دي يعني، احنا اي نعم عايزين نهدم الثوابت بس مش بالشكل ده، ما تفضحناش قوي كده. الخمر مش حرام يا راجل، يا راجل. اه تقول ايه؟ ما هو ده لازم دول يا اخوه يقولوا الكلام ده، لان دي من دلائل النبوه، لازم يقولوا. مش النبي قال لك سياتي زمان على امتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف والخمر؟ يبقى لازم يجي، لازم ايش؟ ودي اسمها من دلائل النبوة، عندها تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهم شفناهم وسمعناهم يا أولادي الإيه. وواحد تاني برضو بعمة يقول لك إذا زنت المرأة مع الرجل قبل الزواج ما اسمهوش زنا، ما اسمه إيه يا عم الحاج؟ اسمه بغاء. بغاء؟ طب بغاء، حكم البغاء ايه؟ ايه رايك في البغاء يا ابن الايه يا مجرم؟ تخيل، تخيل يا اخو كيف يهدمون ثوابت الاسلام؟ مشكله، صح؟ مشكله. ليه؟ اسمها الهزيمه في المعركه الباطنه. الشيطان استزلهم فجعلهم رؤوسا في الضلال والعياذ بالله. وهو عايز في ناس كده يا اخو عايزين شهره حتى لو بالاجرام، المهم يبقى مشهور، واضح؟ فدي قضية خطيرة جدا. فنقول لك لابد أن تنتبه لهذه القضايا. فأنا عايز أقول لك أنت تسأل نفسك ما الذي شغلك عن القرآن؟ دي واحد. اثنين، نيجي القضية النفس الأمارة بالسوء، علاجها مخالفتها. هي عايزة ايه كده؟ لا انا امشي كده، مش امشي وراكي. انا عندي قال الله وقال رسوله قال الصحابة، خلصت. ده علاج النفس، اوعى تتبع نفسك هواها وإلا هتضيع وتضل. فدايما يقول لك العلماء، إذا أردت أن تصل للصواب فخالف ما تراه نفسك الأمارة بالسوء. شوفها عايزة إيه، ابعد أنت الناحية الثانية. دايما كده يجي لك، وحتى في مقام الفتوى يجي لك عايز فتوى إيه تعجبه. إذا جبت له الفتوى اللي تعجبه، دي أنت شيخ الإسلام، يا سلام الشيخ سيد كده. طيب الفتوى ما جاتش على هواه، هو بيعرف حاجة؟ هو ده بيفهم حاجة يا راجل؟ ولا علم ولا غيره، ده انا رحت له ما عرفش يفتيني. عشان ما جاتش ايه على الهوى، ما جيتش معاه. يا رب سلم، مشكلة خطيرة جدا. يبقى انت عشان تنتصر على النفس خالف هواها عشان ترتاح. الدنيا كذلك، لازم تعرف حقيقتها يا اخي. الدنيا في ثلاث كلمات: تغر، تضر، تمر. حقيرة، عمرها قصير، خطرها حقير. فإذا علمت حقيقتها هتعمل للآخرة وتخلص من الدنيا، تخليها في إيديك بس مش في القلب. يبقى إذا انتصرت في المعركة دي هتنتصر في الثانية. الأخت نقول لها صلي، تقول له إيه؟ بتقول له زوجها، أنت تنصحني بس، وأنا ليا بقى حرية أعمل أنا عايزاه، ربنا اللي يحاسبني. ربنا اللي يحاسبك؟ ما طبعا ربنا اللي يحاسبك، لكن لازم تسمع لزوجك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني ايه؟ ما هو الكفر بقى حريه؟ اصلي ما اصليش براحتي؟ يعني ايه ما اصليش براحتك يا ست؟ البس الحجاب. لا 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 لا، انت تنصحني، انما ما تجبرنيش، انا اعمل اللي انا عايزاه. يا ريت يا اختي نعمل اللي احنا عايزينه، ما كانش يبقى في ابتلاء ولا اختبار ولا في جنه ولا في نار. لو كل واحد يعمل اللي هو عايزه يبقى الكفر حريه ولا ايه؟ خلاص. طيب اعملي براحتك وفي نار ولا ايه؟ لا يا اخوة، ده مفهوم خاطئ للحرية. يا اخوة الحرية احفظوها كده، انت حر، كمل كمل، ما لم، ايوة دي صح بقى، ما لم تعصي الله يبقى انت حر. اوعى تقول لي انت حر ما لم تضر. طب ما اللي بيشرب خمرك انا ما بضرش حد، واللي بيزني ولا انا ما بضرش ولا ايه؟ واللي بياكل ربا ما بضرش انا بقى، واللي بيدخن انا بضر نفسي بس ما بضرش حد. نقول لك لا، ده مفهوم انت حر ما لم تضر مفهوم باطل للحريه. الحريه عندنا كاهل حق، انت حر ما لم تعصي الله. هتعصي الله ما انتش حر، انت عبد، ما ينفعش تخالفه. الذي خلقك واعدك ورزقك تيجي تخالفه وتقول لي انا حر؟ حر ايه يا رجل، عيب عليك. يبقى لازم ننتصر في معركة الباطن دي مع الشيطان، مع النفس، مع الهوى، مع الدنيا. إذا حققنا النصر هنا سهل جدا عدو الظاهر، لأن الله تكفل بمعركته. الله تعالى قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، خلصت. وقال وما النصر إلا من عند الله، وقال إن تنصروا الله ينصركم. لما تنصر الله في المعركة الباطنة دي جوه وتوحد ربك وتتبع منهجه، ها ها ها، هينصرك على الأعداء الظاهرين. وده مفهوم بقى الذكر الحقيقي بقى، أنك لا ترى لنفسك الفضل في أي طاعة أو عبادة، بل تنسب الفضل لمن وفقك لهذه العبادة، وهو الله رب العالمين. نعم.
Wenn wir über das sprechen, was wir vorhin angewähnt haben, was wir vorhin erwähnt haben, über den Zustand der Umma und die Liebe zur Dunya und ähnliches, so bedeutet das nicht, dass der Muslim die Dunya komplett verlassen sollte und dass man sozusagen jetzt sich komplett enthält und sagt, ich will mit der Dunya gar nichts mehr zu tun haben und ich mache gar nichts mehr. Das ist auch ein falsches Verständnis in Bezug auf dieser Hinsicht, die Dunya. Ja, man sollte in der Dunya schon machen und so weiter und so fort, aber solange das Ganze sich in Grenzen hält. Solange das Ganze sich in Grenzen hält. Denn als der Sahabi, den wir vorhin erwähnt haben, in der Hochzeitsnacht die Nacht durchgebetet hat, hat sie seine Frau beschwert und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn hingewiesen und hat ihm gesagt, deinem Herr gebührt ein Anrecht und deine Und am Ende sagt er ebenfalls, und deine Familie, yani deine Angehörigen, deine Frau, deine Familie, haben ebenfalls ein Anrecht. So gib jedem das Anrecht, das er verdient. Oder so gib jedem das Anrecht, wo er selbst yani, sich verdient oder was Allah subhanahu wa ta'ala ihm zugesprochen hat. Das heißt, man sollte in dieser Hinsicht jetzt auch nicht übertreiben oder versuchen, Unmögliches anzustreben. Aber das, was wichtig ist, ist, dass wir den Stellenwert der Dunya kennen und wissen, dass sie kurzweilig ist, dass sie vergänglich ist, dass sie nicht beständig ist, dass sie trügerisch ist. Wenn du all dies weißt, dann hast du wirklich den wahren Stellenwert dieser Dunya kennengelernt. Aber kommen wir zurück zu dem, was wir vorhin erwähnt haben mit dem Koran. Der Sheikh erwähnt, dass am Ende von Khalid ibn Walid radiallahu anhu, yani kurz davor war zu sterben, hat er da gelegen und hat sich den Koran angeschaut. Und als er den Koran gesehen hat, hat er gesagt, wahrlich, der Dschihad hat mich zu sehr von dir weg beschäftigt, sozusagen. Yani ich wurde zu sehr mit dem Dschihad beschäftigt. Ich wurde zu sehr mit dem Dschihad beschäftigt von dir weg. Yani so sehen wir, Khalid radiallahu anhu sagte, der Dschihad hat mich zu sehr beschäftigt. Und diese Aussage, wie wir diese Aussage sehen, liebe Geschwister, diese Aussage benötigt selbst schon, dass man yani, versucht, sich das vor Augen zu halten und versucht, das zu verinnerlichen. Wenn Khalid radiallahu anhu sagt, der Dschihad hat mich zu sehr von dir weg beschäftigt. Yani, das ist seine Entschuldigung gegenüber dem Koran, dass er sagt, der Dschihad hat mich beschäftigt, das Kämpfen hat mich beschäftigt. Yani, die Sahaba erwähnen, Khalid radiallahu anhu hat nicht geschlafen und ließ die anderen nicht schlafen. Yani, so sehr war er damit beschäftigt. Er war so sehr mit dem Dschihad beschäftigt, dass er gesagt hat, der Dschihad hat mich beschäftigt. So, dass ich mich nicht mit dir beschäftigen konnte. Und deswegen sollte jeder von uns sich selbst fragen, und wie der Sheikh auch schon erwähnt hat, liebe Geschwister, wenn wir sagen, jeder von uns, dann betrifft das auch jeden von uns, soll niemand denken, dass der Redner besser ist als der Zuhörer. Im Gegensatz, der Redner ist vielleicht viel schlechter als der Zuhörer und der Übersetzer ist bei Stufen schlechter als der Zuhörer und ähnliches. Aber jeder von uns sollte sich eigentlich fragen, was ihn beschäftigt hat vom Koran. Yani, was hat dich beschäftigt? Versuch dir diese Frage zu stellen. Sitz mit deiner eigenen Nefs. Und das ist das Wichtige, wie schon so oft erwähnt, dass man aufrichtig ist mit seiner eigenen Nefs. Dass man ehrlich ist zu sich selbst. Dass man sich, und das ist das Wichtige, yani, wenn du mit deiner eigenen Nefs da sitzt und du stellst dir diese Frage und du antwortest sie dir selbst ehrlich. Wenn du ehrlich zu dir selbst bist. Ja? Und dann frage dich, was hat mich eigentlich beschäftigt? Was hat mich beschäftigt? Was hat mich als Abdelkarim beschäftigt, dass ich mich nicht mit dem Koran beschäftige? Und was hat dich beschäftigt? Und was hat dich beschäftigt? Und was hat sie beschäftigt? Und was hat den anderen beschäftigt? Was hat uns beschäftigt, dass wir vom Koran weggekommen sind? Yani, ist es das diesseitige Leben? Oder sind es die sozialen Netzwerke? Yani, anstatt eine Stunde auf Facebook zu sein, könntest du eine Viertelstunde Koran lesen, hättest du viel mehr davon. Oder was hat dich beschäftigt? Yani, was ist in deinem Leben sowas von krass wichtig und sowas von heftig wichtig, dass du sagst, das hier hat es wirklich verdient, dass es mich vom Koran weg beschäftigt hat? Wenn Khalid radiallahu anhu sagt, der Dschihad hat mich zu sehr beschäftigt, was ist dann deine Ausrede? Und so sollte sich das jeder selbst fragen. Yani, der Redner mehr als der Zuhörer, denn die nächsten Ohren zum Redner sind seine eigenen Ohren und dann erst die anderen Ohren. Nicht, dass jemand denkt, der Redner redet, weil er selbst schon den ultimativ besten Zustand erreicht hat und er redet auf die Zuhörer herab, sondern vielmehr umgekehrt. Jeder von uns sollte sich selbst fragen, was hat ihn selbst beschäftigt oder was hat ihn abgehalten vom Koran und von der Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das, was der Sheikh erwähnt hat, dass eigentlich unser Zustand bewundernswert ist. Yani wir Menschen, wir leben in einem bewundernswerten Zustand. Wir kennen den Feind und wir kennen seine Spielchen und wir kennen seine Tricks und wir kennen seine Masche und alles wurde uns detailliert erklärt im Koran und trotzdem befolgen wir ihn. Und das ist das Traurige. Das ist das Traurige über meinen Zustand und das ist das Traurige über unseren Zustand. Dass wir eigentlich genau wissen, was falsch ist, und wir folgen dem. Und dass wir eigentlich genau wissen, was richtig ist, und es fällt uns schwer. Ja, nee, bewundernswert. Wallahi, bewundernswert. Der Sheikh erwähnt das Beispiel mit Musik. Ja, nee, heute viele Menschen sind vom Koran weggekommen aufgrund der Musik. Der hört lieber die ganze Nacht irgendwelche Lieder und viele sagen dann, Das ist für mich wie Balsam in den Ohren. Ich höre Musik und das bringt mich richtig zum Relaxen und ich kann so richtig abschalten. Und das ist eigentlich das Traurige. Und dann kommen Leute, die die Kleidung eines Gelehrten anhaben und versuchen, den Menschen die Religion beizubringen und sagen, Musik ist nicht haram. Es ist nur Makruh. Wobei eigentlich der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, und das ist eine wichtige Aussage, indem er sagt, es wird eine Zeit über die Menschen kommen, in der sie Zina, den unehelichen Geschlechtsverkehr, und in der sie Seide, für die Männer natürlich, und in der sie Musikinstrumente und in der sie Alkohol für erlaubt erklären werden. Und das heißt, guck mal, der normale Menschenverstand, ja, und dieser Hadith ist authentisch, der normale Menschenverstand, wenn dir gesagt wird, es wird ein Zustand über die Menschen kommen, in dem sie 1, 2, 3 und 4 für erlaubt erklären werden. Du musst kein Professor der deutschen Sprache sein, um zu erkennen, dass das deutet, im Ursprung war diese Sache verboten und es wird erlaubt gemacht. Du musst wirklich nicht besonders hell in der Birne sein. Wenn gesagt wird, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen, hör dir das an, es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen Zina und die Seide für die Männer und die Musikinstrumente und den Alkohol für erlaubt erklären werden. Das heißt, wenn diese Sache im Ursprung erlaubt wäre, warum dann diese Aussage? Und wie der Sheikh erwähnt, über die Musik gibt es keine Meinungsverschiedenheiten. Sie ist verboten. Über diese Musikinstrumente, dass sie verboten sind, außer das, was natürlich bekannt ist. Andere wiederum heute kommen und sagen, Alkohol ist nicht verboten. Nur, ja, nee, solange du nicht sturzbesoffen bist, ist es erlaubt. Das heißt, wenn du am Anfang ein paar Gläschen zu dir nimmst und es betrübt dich nicht, es macht dich nicht besoffen, es macht dich nicht betrunken, dann ist es erlaubt. Ein anderer wiederum ist gekommen und hat gesagt, Zina ist nur verboten nach der Heirat. Ja, nee, vor der Heirat, wenn sie noch nicht geheiratet, gefällt mir, wenn sie noch nicht geheiratet hat, ja, dann ist es erlaubt. Wenn sie noch nicht geheiratet ist, dann ist es erlaubt. Und das ist das Traurige. Ja? Und dann sagen sie, solange sie nicht verheiratet war oder die Parteien nicht verheiratet waren, ist es nicht haram, sondern es zählt zur freien Entfaltung sozusagen. Es zählt zur Freiheit. Wie der Sheikh vorhin erwähnt hat, die Freiheit, und viele haben ein falsches Verständnis von der Freiheit, dass sie sagen, Freiheit bedeutet, du darfst das machen, was du willst. Und wenn Freiheit das wäre, dass du machen darfst, was du willst, dann würde es ja keinen Kuffer geben und keine Bestrafung geben und keine Hölle geben und kein Paradies oder ähnliches geben. Sondern vielmehr sagen wir, die Bedeutung von Freiheit ist, Freiheit ist dir so lange erlaubt, bis du an die Grenzen Allahs Azzawajal kommst. Und sobald du an die Grenzen kommst, sollte dir bewusst werden, dass du ein Diener bist und dann nicht mehr frei bist. Für denjenigen, der den Erfolg möchte von Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah wurde gefragt bezüglich der Musik. Und er hat eine schöne Antwort gegeben. Jemand hat ihn gefragt über Musik. Er hat ihm nicht gesagt, weil viele kommen mit dieser trockenen Antwort nicht klar, wenn man sagt, es ist haram. Ja, wie der Sheikh vorhin gesagt hat, dann geht er so lange, bis er jemanden findet mit einem Bart und der sagt ihm, es ist halal und dann macht er es. Aber Ibn al-Qayyim rahimahullah hat auf eine schöne Art und Weise geantwortet und hat gesagt, als er gefragt wurde, Musik, ist es halal oder haram? Und dann hat er ihm gesagt, wenn du am jüngsten Tag vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst und du wirst gefragt, wer dein Herr ist und wer dein Prophet ist und was deine Religion ist, wo würdest du die Musik einordnen? In das Gute oder in das Schlechte? Und das sollte sich eigentlich jeder von uns fragen. Nicht, dass du dann sagst, dieser Haram, 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 das geht mir nicht ab, sondern aber versuch dir das selbst bildlich vor Augen zu halten, wenn du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst, wo würdest du Musik einfächern? Ja, wenn dir gesagt wurde, wird entweder du machst es hier, du denkst, es ist gut, mit Gebet und mit dem und mit dem und mit dem, oder du machst es zu den Schlechten. So würde jeder von uns das zu den Schlechten machen, also braucht man nicht lange zu überlegen, was damit ist. Aber, dass es solche Menschen gibt, wie der Sheikh erwähnt hat, es gibt einen, der heißt Ismoe Miso. Es gibt einen namens Miso, das ist derjenige, der ist im arabischen Raum sehr bekannt für seine Fatawa, das, was er den Leuten so sagt, sei es jetzt Musik oder ähnliches. Der Scheich sagt, es ist normal, dass es solche Menschen wie ihn heute gibt, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, es wird Menschen kommen oder es wird eine Zeit geben, in der Menschen das und das und das und das für erlaubt erklären. Das heißt, wenn wir sowas heute sehen, heißt es eigentlich nichts mehr, als dass wir sagen, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat hart gesprochen, dieses Zeichen ist wahrlich wahr geworden. Das heißt, frag dich, was dich vom Koran weg beschäftigt hat. Und die nächste Frage, die der Scheich gestellt hat, beziehungsweise wie man das behandeln sollte, derjenige, der eine Nefs hat, die zum Schlechten neigt. Viele fragen, wie kann ich diese schlechte Nefs bekämpfen? Die schlechte Nefs zu bekämpfen, ist in der Theorie sehr einfach. Und zwar, tu genau das Gegenteil von dem, was deine Nefs dir sagt. Wie werde ich die Dunya in meinem Herzen bekämpfen? Und das ist, wie vorhin erwähnt, dass ihr bewusst wird, dass sie kurz ist, dass sie vergänglich ist, dass sie kurzzeitig ist und so weiter und so fort. Das heißt, so viel zu dieser Thematik, zum tatsächlichen Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala.
إن قدر بقى وكان لقاء واصل أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم مقال الله ويشبلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.